Ich habe mir viel Mühe gegeben mit dem Titel. Hannah wird mich später schimpfen. Alter, das kannst du doch nicht machen. Ich habe eine Mischung aus Gehorsam und Hören gemacht. Also der Titel heißt Gehörsam.
Alter, du kannst doch nicht so einen Witz machen.
Gehörsam. Heute schließt sie übrigens das Abendmahl mit an die Predigt. Ich war mit meinen Brüdern, sprich mit Steffen Buck, 2,5 Jahre älter als ich, und Jörg Buck, 2,5 Jahre jünger als ich, im Allgäu, unser jährliches Brüdertreffen auf dem Campingplatz. Mein jüngerer Bruder hat einen Wohnwagen. Und dann sitzt man da, tauscht sich aus. Und mein jüngerer Bruder hat erzählt, er war bei einer Männerfreizeit, bei einer christlichen Männerfreizeit, und er hat eine Predigt gehört über Bartimäus und hat erzählt, was der Prediger dort alles erzählt hat. Und das ist mir hängen geblieben. Aber eins war offensichtlich: Es hat sein Glauben gestärkt, was er dort gehört hat. Ja, warum? Warum hat es sein Glauben gestärkt? Ich lese mal Römer 10, Vers 17. So kommt der Glaube aus der Predigt, das Predigen aber durch das Wort Christi. So kommt der Glaube aus der Predigt. Das Originalwort ist Hören oder der Vorgang des Hörens. Das heißt, er hat etwas gehört und es aufgenommen, und das hat sein Glauben gestärkt. Ja, das hat mich daran erinnert, wie wichtig das Hören ist. Hören braucht Zeit, stimmt's? Konzentration. Störendes musst du ausblenden. Du musst abschalten. Geduld haben beim Hören. Die Bibel sagt, schnell zum Hören, langsam zum Reden. Auf den Geist sollen wir hören. Auf geistliches Hören. Wir lesen, dass geschrieben steht, wir sollen unseren Geist füllen mit wertvollem, Psalmen, Liedern, wertvolle Gedanken. Füllen mit dem Wort Gottes. Darauf hören. Das alles hilft bei einem Leben, das Galater 5, Vers 16 ausdrückt. Galater Kapitel 5, Vers 16. Danke für die tolle Übersetzung übrigens da hinten. Die Übersetzerin ist ein Traum. In Galater 5, Vers 16 steht: Ich sage aber, lebt im Geist, so werdet ihr die Begierden des Fleisches nicht vollbringen. Ja, kein Wunder ist es so wichtig, sich zu füllen mit wertvollem, mit geistlichem, mit Gottes Gedanken. Das hilft ungemein, ein Leben in diesem Geist zu leben. Es hilft ungemein, seinen Begierden nicht nachzugehen und zu sagen, nein, da lasse ich die Finger davon. Ich mache keinen Schritt weiter in diese Richtung. Deshalb ist es so wichtig zu hören, gut zuzuhören. Wir brauchen ein geschultes Gehör und wir müssen unser Gehör schulen. Es gibt Erbauliches und Wertvolles, das durch unsere Ohren dringen darf. Es gibt aber auch manches, wo wir sagen, nein, das kommt zu meinen Ohren nicht hinein. Es hat mit Geist, mit Geistlichem, mit Gott, das bewegt mich völlig in eine andere Richtung. Also kommt es in meine Ohren nicht rein. Ich verschließe sie oder ich gehe oder ich schalte ab, was da rein möchte, ob es ein Gerät ist oder sonst etwas. Ich schalte es ab. Und daraus kommt ein stärkender, ein wachsender Glaube, wenn wir hören. Hören auf das, was letztendlich Gott uns dann sagen kann und möchte. Ja, dann jetzt zu Bartimäus in Markus Kapitel 10. Eigentlich sollte diese Predigt mein jüngerer Bruder halten, aber er hat keine Zeit. Der muss in Grabenstätten predigen auf der Schwäbischen Alb. Markus Kapitel 10. Vers 46. Und sie kamen nach Jericho, und als er aus Jericho wegging, er und seine Jünger und eine große Menge, da saß ein blinder Bettler am Wege, Bartimäus, der Sohn des Timäus. Und als er hörte, dass es Jesus von Nazareth war, fing er an zu schreien und zu sagen, Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Und viele fuhren ihn an, er solle stillschweigen. Er aber schrie noch viel mehr, du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Der hat ein geschultes Gehör gehabt. Jeden Tag diese Stimmen. Aber eines Tages hat er etwas rausgefiltert. Jesus war nicht weit entfernt. Da war sie. Seine Chancen. Seine Chance. Die Ohren waren auf vollen Empfang. Wie? Er ist in der Nähe. Ich höre etwas. Es wird über ihn geredet. Er kommt näher. Sein geschultes Gehör hat das Entscheidende herausgefiltert. So wie wir das auch machen. Wir filtern oft das Entscheidende heraus. Alles andere mal weg. Im Sport spricht man von dem berühmten Tunnel. Jetzt ist der Athlet in einem Tunnel. Jetzt gibt's nur noch die Laufbahn. Nur noch das Ziel, das ist der Tunnel. In dem Sinne war Bartimäus jetzt in einem Tunnel. Und das hat dazu geführt, dass er schreit, damit dieser Mann ja nicht an ihm vorbeigeht. Das hat ihn bewegt. Alles oder nichts. Raus damit. Es gab kein Halten mehr für ihn. Ich will es zumindest mit ganzem Herzen versucht haben, an ihn ranzukommen. Ich will mir danach keinen Vorwurf machen. Ich hätte es nicht versucht. Also muss ich mir die Seele aus dem Leib schreien. Und dann schaue ich mal, was passiert. In Vers 49. Und Jesus blieb stehen und sprach, ruft ihn her. Und sie riefen den Blinden und sprachen zu ihm, sei getrost, steh auf. Er ruft dich. Die haben eine schnelle Kehrtwendung gemacht. Ne? Zuerst haben sie gemeckert, dann haben sie gemerkt, oh, Jesus ist pro, er findet die ganze Sache gut. Also, komm schnell. Er ruft dich? Mich? Dich? Was für ein Augenblick. Es geht jetzt um mich, nicht um die ganze Menschenmenge, nicht um die Welt, nicht um die ganze Gemeinde. Mich? Er bleibt stehen. Er ruft mich? Ja, das tut er jetzt. Unglaublich. Bartimäus Ohren. Er ruft mich? Ich bin jetzt gemeint? Ja, Bartimäus, du bist jetzt gemeint. Dann macht er was Interessantes. Lies mal weiter, wenn du eine Bibel hast. Was macht er?
Ich kurz rüber.
Ich versuche das mal nachzumachen. Also, Vers 50. Da warf er seinen Mantel von sich und sprang auf und kam zu Jesus. Mantel weg, aufgesprungen und wohin gerannt? Zu Jesus. Weg mit dem Ding. Ja, da hat mein Bruder ein paar Sachen drüber erzählt und ich habe ein bisschen drüber nachgelesen. Dieses Ding, dieser Mantel oder auch Obergewand wurde über dem Untergewand getragen. Darin konntest du zuerst mal sehr viel, ein Gürtel kam noch rum, es war quadratisch groß, konntest sehr viele Dinge drin tragen zum einen. Dann war es aber hauptsächlich wichtig für die Armen und zum Beispiel auch für die Hirten. Die haben sich nämlich dort eingewickelt und da drin geschlafen. Das war ihre Decke, ihr Bettchen, ihr Wärmendes. Den schmeißt er weg. Du durftest diesen Mantel auch nicht als Pfand geben, weil er so wichtig war. Der durfte auch nicht als Pfand gefordert werden, weil der war so wichtig. Vielleicht hat das ja auch sinnbildlich gemacht, der Bartimäus. Brauche ich nicht mehr. Ich brauche diesen Schutz, diese Wärme von diesem Mantel nicht mehr. Was ich brauche, bist du. Also weg damit. Weg mit dem Zeug. Dich will ich haben. Deshalb schreie ich hier so rum und deshalb springe ich hier so auf. Also. Und das, was mir der gegeben hat, dieses Stück Fetzen, das gibt mir jetzt der Jesus. Vielleicht scheint auf alle Fälle eine Bedeutung gehabt zu haben, was er dort gemacht hat. Ja, aber Jesus, Moment mal. Er ruft ihn. Er hält an. Er hält mal kurz die ganze Welt an für den Bartimäus. Ich glaube nicht nur, weil jemand schreit, dass Jesus die Welt anhält und sagt, zu dir komme ich. Oder wenn jemand einen selbstsüchtigen Wunsch hat, dass er sagt, okay, jetzt gehe ich zu dir. Ich glaube, bei Bartimäus hat er etwas mehr rausgehört aus dem Schrei. Ich glaube, Jesus war schon ein guter Zuhörer. Der konnte schon auch raushören, was meint er wirklich. Ich glaube, der Bartimäus hat sein Herz erwischt. Ich glaube, der hat Jesu Herz gewonnen. Und Jesus hat gemerkt, da ist mehr. Da steckt mehr dahinter. Bartimäus, stopp, du kommst jetzt mal zu mir. Für dich halte ich an. Ich glaube, er spürt da etwas Aufrechtes, etwas Gläubiges, etwas, das nicht nur geheilt werden will, sondern was diese einzigartige Chance nutzen möchte an diesem Tag. Heute hat er also von Jesus gehört, dieser Bartimäus. Das lässt ihn schreien und aufspringen. Hast du heute auch schon von Jesus gehört? Du. Bring dich das auch zum Schreien und zum Aufspringen. Sag, meine Chance heute. Ich habe was von ihm gehört. Wisst ihr, wir müssen aufpassen. Es gibt so viel Stumpfsinn, den wir hören. Wir müssen aufpassen, dass wir dabei nicht stumpfsinnig werden. Und dass wir unsere Ohren füllen und Sachen hineinlassen, die nicht stumpfsinnig sind, sondern wertvoll, die etwas bewegen und die dich in die richtige Richtung bewegen. Das ist auch ein Leben im Geist. Wenn du etwas hörst, was dich in die richtige Richtung bewegt, hin zu Gott und nicht weg zu Gott, dann ist es auch ein Leben im Geist. Ja, seine Mutter, die Maria, die hat etwas Besonderes gemacht. Und wenn man die Geschichte zwischen Jesus und Maria verfolgt, dann sieht man, da entsteht eine besondere Beziehung. Lass uns mal kurz in Lukas Kapitel 2 gehen. Lukas Kapitel 2, Vers 17. Als sie es aber gesehen hatten, breiteten sie das Wort aus, das zu ihnen von diesem Kinde, in Klammer von Jesus, gesagt war. Und alle, vor die es kam, wunderten sich über das, was ihnen die Hirten gesagt hatten. Maria aber behielt alle diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Nebenbei hat sie was gehört. Das hat sie sich genommen, hat es tief ins Herz reingepflanzt und hat es bewegt, behalten und bewegt. Sie war am Schluss noch vor dem Kreuz, andere nicht. Wo hat sie es hinbewegt? Zum Kreuz. Sie war noch da, andere nicht. Sie wurde zum Kreuz hin bewegt. Stell dir mal Jesus vor und Gott vor, der jemand sieht, der seine Worte hört und bewegt und behält in seinem Herzen. Wie herrlich ist das wohl für ihn? Natürlich steht er still und sagt, du, komm mal her. Du, komm mal her. Ich sehe sehr wohl, was du in deinem Herzen bewegst. Komm mal zu mir. Für dich habe ich noch viel mehr, immer mehr, ne, Helge? Was bewegen wir in unserem Herzen zurzeit? Was sind die Hauptsachen, die wir bewegen? Und wo bewegen sie uns hin? Zum Kreuz? Zu Gott, zu Jesus, zu dem wir hin sollen? Oder bewegen sie uns weg? Was bewegen wir zurzeit in unserem Herzen? Ich glaube, der Bartimäus, der hat einfach das Herz von Jesus gewonnen. Der sah in dem Bartimäus so viel, dass er gesagt hat, Bartimäus, da bewegt sich was in deinem Herzen. Ist das nicht herrlich für Jesus, wenn er jemanden sieht, wo sich etwas im Herzen bewegt? Natürlich geht er her und sagt, weißt du, komm zu mir. Wir müssen mal reden. Es geht weiter. Und ist es nicht herrlich, wie Jesus die nicht übersieht, die wirklich etwas von ihm wollen? Er übersieht sie nicht. Die wirklich schreien, ihre Tränen übersieht er nicht. Die, die es wirklich wollen, die übersieht er nicht. Ja, auf seinem Weg dann Richtung Kreuzigung, was macht er, der Herr Jesus? Er sammelt einen nach dem anderen ein. Zum Beispiel einen Bartimäus. Geschichte endet so, dass er geheilt wird und dann folgte er ihm auf dem Weg, steht. Ich gehe mal davon aus, Bartimäus folgte ihm auf dem Weg, Jesus nachgefolgt. Er sammelt sie also auf seinem Weg Richtung Kreuz, die Aufspringer, die Schreihälse, die auf Bäume geklettert sind, oder? Hat er die eingesammelt? Natürlich. Ein Blick nach oben, was sieht er in dem Zachäus? Nicht nur ein Zöllner, natürlich nicht. Wenn man auf einen Baum klettert, da hört doch Jesus schon mal mehr heraus. Oder die reinplatzen in ein Abendessen. voll mit Männern und weiß ich was allem und ihn mit Ölsalben und noch seine Füße mit den Haaren trocknen, die Tränen, ja, die sammelt er ein. Die, die vor ihm gesteinigt werden sollten, weil sie ja eigentlich die Ehe gebrochen haben, die sammelt er ein. Dich und mich sammelt er auch ein. Und deshalb sitzen wir auch hier und sind dankbar, dass er das gemacht hat. Und selbst noch am Kreuz, unglaublicherweise, sammelt er auch noch einen ein. Da höre ich doch mehr heraus da drüben. Der meint's doch ernst. Diese arme Seele, die nehme ich auch noch mit. Und da war es ja wohl offensichtlich, welche von diesen beiden Seelen echt schreit. Von Herzen. Und du gehst heute mit mir mit. Heute noch ins Paradies. Dich will ich auch dabei haben. Natürlich will ich dich dabei haben. Herrlich, wie du dich gerade hier offenbart hast. Und das, was du in deinem Herzen bewegst, herrlich. Mitkommen. Und dann hing er tot am Kreuz. Und bewegt trotzdem noch jemand. Jetzt konnte er nicht mehr reden. Und trotzdem passiert etwas, dass in Markus 15 jemand ihm gegenübersteht. Lass uns das lesen. Markus Kapitel 15. Markus Kapitel 15, den Vers 39. Der Hauptmann. Aber der dabei stand, ihm gegenüber und sah, dass er so verschied, dass er so starb, sprach: Wahrlich, dieser Mensch ist Gottes Sohn gewesen. Jetzt frage ich mich, hier steht ein Hauptmann. Wie viele Schlachten, Kriege hatten dieser römische Hauptmann bisher geschlagen? Wie viele Tote und selber hat er wohl getötet? Wie viel davon hat er gesehen? Wahrscheinlich war es auch nicht seine erste Kreuzigung, die er gesehen hat. Er stand ihm gegenüber. Es würde mich nicht wundern, wenn es ab und zu einen Blickkontakt gab zwischen Jesus und ihm. Gegenüber. Was hat er alles gesehen und gehört? Was hat er in seinem Herzen behalten und bewegt? Etwas, das am Schluss ihn zu einem Glauben gebracht hat und zu einer Aussage: Und du bist es. Du bist es wirklich gewesen, der Sohn Gottes. In Vers 44 kommt er nochmal ganz kurz zur Sprache. Pilatus aber wunderte sich, dass er schon tot sei und rief den Hauptmann und fragte ihn, ob er schon lange gestorben ist. Das war sein Ansprechpartner. Und als er es erkundet hatte von dem Hauptmann, gab er Josef den Leichnam. Ich gehe davon aus, dass er mit seinen 100 Soldaten für einen reibungslosen Ablauf der ganzen Kreuzigung und allem drumherum verantwortlich war. Pilatus hat ihn als Ansprechpartner gehabt, seine Soldaten, war sicher er, der ihnen direkten Befehl gegeben hat. Er stand da, hat für Ruhe und Ordnung gesorgt, davon gehe ich jetzt einfach mal aus. Und er steht am Ende vor dem Kreuz und kann nur noch eine Sache sagen: Dieser war's. Was hat er gehört? Ein Jesus am Kreuz hat er nochmal gehört. 2, 3, 4, 5, 6, 7 Sätze von ihm. Hat's genommen, bewegt in seinem Herzen, Und das kam dabei heraus. Da haben doch die Engel im Himmel gejubelt über jemand, der etwas nimmt von Gott, etwas hört, etwas aufnimmt, bewegt und es bringt ihn vor das Kreuz. Das ist doch herrlich für unseren Vater im Himmel. Was er gesehen und gehört hat, das hat ihn zutiefst bewegt. Das ist auch, warum diese Geschichte so einzigartig ist mit Jesus am Kreuz. Sie bewegt zu einem Glauben und zu einer Nachfolge. Sie bewegt zum Aufspringen, zum Schreien, sie bewegt zum Loslassen, Losgehen. Das ist, was sie macht. Jetzt, während dem Abendmahl, wäre es schön, wenn wir alle auch vorm Kreuz stehen, ihm gegenüber. Ihm mal in die Augen gucken und nochmal Danke sagen dafür, dass du da hängst und in Gethsemane nicht umgedreht hast. Während Abendmahl läuft ein Lied, ein kleiner Film mit dem Titel You Raise Me Up. Es geht darum, dass Jesus oder dass etwas, die Beziehung zu seiner Mutter Maria gezeigt wird. Dieses, du hast mich aufgezogen, dieser Respekt, dieser, du hast Worte bewegt in deinem Herzen, du bist mir treu geblieben, du bist vor dem Kreuz und so auch ihr seid auch vor dem Kreuz. Und du siehst die Mutter auch in dem Film, wie sie natürlich mit ihrem Sohn mitleidet. Aber die beiden waren ein Team, so wie du und Jesus. Sie ist ihm nicht, auch noch nicht ein bisschen von der Seite gewichen. Von Anfang an hat sie die Worte bewahrt, behalten und ist in Richtung Kreuz mit ihm gegangen, bis zum bitteren Ende, was sich später als nicht bitter herausgestellt hat, sondern als siegreich. Vergiss nicht, dass du jetzt gemeint bist und du vor das Kreuz treten darfst, um anzuerkennen, was dort passiert ist. Idealerweise sagen wir auch, dieser war wirklich der Sohn Gottes und er ist es geblieben für mich. Lass uns beten. Jesus und unser Vater im Himmel, wir danken dir für all die bewegenden Worte, die du für uns bereit hast und hattest in der Vergangenheit und noch haben wirst, die wir behalten dürfen, die wir hören dürfen, die uns zu dir bringen, die uns vor das Kreuz bringen, die uns die Rettung schenken. Danke, dass du nicht eingeknickt bist, dass du deinen Weg, dein Ziel vor Augen hattest, dass du uns vor Augen hattest, dass du mich vor Augen hattest. Lass uns dir jetzt gegenüberstehen mit Dank, Anerkennung, Respekt, auch mit einem Stolz, dass wir dabei sein dürfen, dass wir dich haben dürfen, dass du uns rausgerissen hast, mit all dem. Und das bete ich im Namen von deinem Sohn. Amen.